Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Hey Diggis, so geht Lernen heute und wir haben wieder eine lange Folge und ihr hört, meine Stimme ist fast nicht mehr da, aber ich singe dafür am Ende die größten Hits von Charles Aznavour.
Ach Gott, Gerd, jetzt musst du nicht gleich am Anfang uns drohen. Also deine Stimme, hoffe ich, ist bald wieder da und vor allen Dingen dann auch zum Gespräch. Aber deinen Gesang, okay. Den können wir vielleicht nochmal für eine andere Digi uns aufsparen, ja?
Oh, absolut. Ja, okay, ich ziehe das zurück. Ich ziehe die Drohung zurück. Ja. Da sind wir schon im Verhandeln.
Oh ja.
Und ich bin viel zu früh eingeknickt. Und wir haben heute einen Gast rund um das Thema Verhandlung.
Ja, und was für ein Gast, kann ich dazu nur sagen. Und zwar freuen wir uns auf Matthias Schranner, der ist absoluter Verhandlungsexperte. Ursprünglich hat er als Polizist gestartet, dann wurde er aber auch vom FBI trainiert und hat wirklich so Hochrisikosituationen gelernt, wie man die auflöst und verhandelt. Das Tolle für mich ist, dass ich ihn schon persönlich kennenlernen durfte im letzten Jahr bei einem seiner Workshops. Und er ist einfach auch ein super faszinierender Typ. Also ich hoffe, man hört das dann auch in dem Gespräch, was wir mit ihm führen werden. Er ist so super klar und straight und weiß einfach ganz genau, wie man die Macht der Worte, so lautet ja auch unsere passende Digi, so perfekt benutzt, dass man das bekommt, was man möchte von seinem Gegenüber, aber auf eine sehr charmante Art und Weise.
Ich bin natürlich interessiert daran, mit ihm über Geschichte auch zu sprechen, über geschichtliche Verhandlungen. Da gibt es auch andere Digis. Ich nenne mal stellvertretend die Kuba-Krise oder die Potsdamer Konferenz. Auch darüber werde ich versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Was ist der Unterschied zwischen privaten Verhandlungen und politischen Verhandlungen? Vielleicht ist es auch das Gleiche. Das weiß ich nicht. Das möchte ich ihn natürlich fragen. Aber ich war besonders aufgeregt, als du gesagt hast, er wird hier in den Podcast kommen. Denn ich habe die Folge bei Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer mehrmals gehört, weil ich so begeistert war von seinen Tipps, das auch ein bisschen transformieren wollte in meinen Alltag als Schulleiter. Das ist ja auch nicht nur Schule, da geht es ja auch um Management. Es geht um Verhandeln und es geht natürlich auch um Elterngespräche. Gehaltsverhandlung ist jetzt nicht so ganz so mein Alltag. Darüber hat er in dem Podcast gesprochen. Das werden wir jetzt hier in unserem Podcast dafür denn eben nicht machen.
Nee, das machen wir nicht, aber das kann ich dir versprechen, er wird dir auch wieder neue Impulse geben können, weil er einfach so viel auch internationale Erfahrung hat, aber nicht nur das, er ist ja selber Vater von 4 Kindern. Also wie du sagst, er kennt auch das Verhandeln auf einer privaten Ebene und es ist auch so lustig, wie er dann von seinen Kindern erzählt. Teilweise schlagen die ihn natürlich mittlerweile mit seinen eigenen kommunikativen Waffen. Er hat zum Beispiel so 2 Wörter, die er gerne benutzt in Verhandlungen. Das eine ist schwierig und das andere interessant. Das heißt also, wenn sein Gegenüber ihm irgendwas sagt, was er gerne möchte, macht er es halt super smart und nicht so, wie ich es machen würde bei meinen Kindern, nämlich einfach zu sagen, nein oder mal gucken oder wir sprechen später, sondern er gibt so ein bisschen den Ball zurück und das ist natürlich auch was wir uns im Umgang mit den Schülern und Schülerinnen abgucken können und da ganz viel lernen können. Und das ist einfach ein ganz toller Ansatz, den er da fährt, super erfolgreich mit ist und uns hoffentlich auch jetzt dran teilhaben lässt.
Da bin ich wirklich neugierig und hoffe, dass das jetzt nicht ganz so schlimm wird, dass ich mich dann zu sehr verhaspel, weil ich dann besonders die Macht der Worte einsetzen möchte. Ich hoffe, die Stimme hält und sag's einfach. Was passiert jetzt?
Jetzt kommt Hey Diggis, so geht Lernen heute mit
Hey Diggis, so geht Lernen mit
Matthias Schranner. Matthias Schranner ist ein international anerkannter Verhandlungsexperte und ehemaliger Polizist. Er wurde ursprünglich von der Polizei und dem FBI als Verhandlungsführer für hochriskante Situationen ausgebildet und hat in seiner Karriere sowohl in zwielichtigen und kriminellen Milieus als auch in der Geschäftswelt Verhandlungen geführt. Er ist CEO und Gründer des Schranner Negotiation Institute in der Schweiz und berät seit 15 Jahren mit seinem Team hochkarätige Kunden wie die UN, globale Unternehmen und politische Parteien in schwierigen Verhandlungen. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir haben das Thema Verhandlungen. Bei unseren Digis geht es ja immer um das Erklären. Matthias, jetzt für dich eine ganz schulische Aufgabe. Kannst du mal unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, was ist eigentlich eine Verhandlung?
Eine Verhandlung ist ein Konflikt, bei dem du etwas von mir haben möchtest, was ich dir nicht freiwillig geben möchte. Das heißt, wenn jetzt meine Tochter fragt, sagt, ich möchte das neue iPhone, ich aber nicht bereit bin, das zu geben, dann bin ich in einer Verhandlung. Was wichtig ist dabei, es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit. Also das heißt, in einer Verhandlung bin ich auf mein Gegenüber angewiesen und mein Gegenüber ist auf mich angewiesen. Ansonsten wäre es nur eine Diskussion. Also bei der Verhandlung geht es tatsächlich darum, dass wir gemeinsam eine Lösung finden müssen, weil es für uns beide auch wichtig ist.
Es ist spannend, dass du das direkt ansprichst. Dachte ich gerade jetzt so mit dem Verhandlungen über ein iPhone, Story of my life, mit meinen 4 Kindern. Ja, also da wird täglich natürlich verhandelt. Und ich habe ja nicht nur 4 Kinder, du hast auch 4 Kinder, Matthias. Also du kennst diese Verhandlungen auch aus deinem ganz privaten Hintergrund. Und das ist ja eine Ebene, die vielen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vertraut ist. Täglich Brot, verhandeln mit Kindern zu Hause und natürlich auch in der Schule mit Schülerinnen und Schülern. Hast du vielleicht zum Einstieg direkt mal 1 bis 2 Tipps, wie wir Verhandlungen mit unseren Kindern und natürlich auch Schulkindern effektiv führen können?
Klar, sehr gerne. Das wichtigste Element in der Verhandlung ist, dass wir respektvoll bleiben. Das heißt, den anderen zu sehen und seine Bedürfnisse, seine Wünsche, die hat, einfach mal ernst nehmen und eben nicht gleich abbügeln. Das heißt, einfach mal respektvoll zuhören, mal anhören, was mein Gegenüber von mir haben möchte und nicht gleich festlegen. Die große Gefahr ist die zu frühe Festlegung. Also, dass ich zu schnell sage, nein, das geht nicht. Zu schnell sage, ja, das kriegen wir schon hin. Oder das Schlimmste, was es gibt, ist dagegen gehen. Aber du musst doch verstehen, das geht nicht. Das sind die wichtigsten Regeln.
Da muss ich gleich nochmal einstreiten an der Stelle, denn vielleicht so eine kleine Hintergrundinfo zu dieser Podcast-Folge. Matthias, ich durfte dich ja schon mal live erleben auf einem Event in Hamburg und das war auch der Grund, weil ich dachte, wir müssen Matthias nochmal in den Podcast hören. Du hast dich jetzt da so ein bisschen noch, ich sag mal, ganz dezent ausgedrückt, aber du hast ja statt diesem Nein, das geht nicht, andere Methoden, wie man es etwas geschickter formulieren kann. Möchtest du uns da schon mal einen Einblick geben?
Es geht darum, dass man für sich ein einziges Wort lernt, um mit dem Konflikt am Anfang umzugehen. Also es geht darum, eben nicht gleich emotional zu reagieren und sich zu schnell festzulegen, weil wenn ich mich festgelegt habe, dann verliere ich das Gesicht. Und deshalb ist wichtig, dass ich immer eine gewisse Flexibilität in der Verhandlung habe. Und deshalb darf ich am Anfang nicht sagen Nein oder Ja, sondern es gibt unsere Zauberwörter, die heißen schwierig oder interessant. Also heißt ganz konkret, wenn meine Tochter sagt, ich will das neue iPhone, dann sage ich eben nicht, nein, das geht nicht. Ich sage nicht, ja, das bekommst du dann irgendwann, sondern ich sage erstmal, schwierig. Zähl leise bis 3 und genieße den Konflikt.
Ich liebe es. Also wenn mir irgendwas aus deinem Vortrag im Dezember hängen geblieben ist, und das war aber tatsächlich sehr viel, genau das, das habe ich schon so oft mit meinen Kindern gemacht. Und diese beiden Wörter sind wirklich Zauber. Schwierig und interessant. Ist einfach ein super Ball, den man da erstmal zurückgeben kann. Oder Gerd, was denkst du?
Jetzt kommt der Schulleiter und ich habe die Schranner-Methode heute rudimentär angewandt, denn ich habe sehr oft, liebe Grüße an dieser Stelle an Verena Pauster und Lea, denn da warst du ja zu Gast und ich glaube, das ist sogar die meistgehörte Folge von den beiden oder ich glaube, du warst schon 2-mal sogar zu Gast, hatte heute ein Elterngespräch und habe mich daran zurückerinnert. Es ging um die Unterschrift, ich darf jetzt auch nicht zu konkret sein, dann kann man es vielleicht nachvollziehen, aber es ging um eine Unterschrift, um eine Erziehungsmaßnahme und die Mutter hatte sehr, sehr viele Argumente aufgeführt, warum sie das nicht unterschreibt und ich bin dann standhaft geblieben und gesagt, ich möchte sie, aber dass sie es unterschreiben. Wir wollen doch beide das Gleiche. Ich habe mich noch nicht ganz festgelegt, aber sie hat es jetzt gesagt am Ende des Gesprächs, ich unterschreibe das, sie bekommen das und dann ist gut. Und dann sind wir gut auseinandergegangen, obwohl es sogar nur ein Telefonat war. Aber nichtsdestotrotz gibt es ganz andere Situationen. Gerade zwischen Schule und Eltern muss ein gutes Verhältnis sein, um Erziehung zu gestalten. Aber nichtdestotrotz gibt es immer wieder konfliktgeladene Elterngespräche. Welche Tipps kannst du mal unseren Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand geben? Wie sollten wir in solchen schwierigen Gesprächen umgehen?
Es ist genau wie du ansprichst, dass diese schwierigen Gespräche beruhen ja darauf, dass es sehr emotional behaftet ist. Also diese Gespräche sind ja keine rationalen Gespräche wie oft im Business, wo man eine Excel-Tabelle hat und die diskutiert, sondern es geht ja darum, dass bestimmte Emotionen dabei sind, dass sich meine Kinder vielleicht ungerecht behandelt fühlen, dass mein Kind vielleicht in der Schule Probleme hat, die vielleicht ihr nicht so gesehen habt als Schulleitung. Das heißt, jeder Ansatz in der Verhandlung in eurem Umfeld ist ja immer emotional. Und die große, große Gefahr ist, dass man auf Emotionen mit Emotionen reagiert. Also, dass man dann sagt, jetzt beruhigen Sie sich doch. Oder jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Oder noch schlimmer, Sie müssen doch verstehen, dass, ja, also dass ich Menschen zurechtweise. Die große Kunst in der Verhandlung ist, dass ich immer bei mir bleibe und nicht reagiere. Also nicht, wir nennen das den Sandkasten, dass ich nicht in den Sandkasten des Gegenüber hüpfe, sondern bei mir bleibe. Und wie du sehr, sehr gut gesagt hast, dass ich dann über Gemeinsamkeiten spreche und den Konflikt nicht betone. Weil wir im deutschen Kulturraum, wir sprechen oft von Problemen, wir besprechen oft den Konflikt. Also wir sagen oft, boah, da sind wir aber weit auseinander. Ja? Und da werden wir uns wahrscheinlich nicht einigen. Und wir reden von negativen Konsequenzen während der Verhandlung. Und deshalb ist sehr viel besser, was du gemacht hast, Gerd, dieses, im Grunde haben wir doch das gleiche Ziel. Wir wollen, dass unseren Kindern die beste Erziehung zuteil wird.
Matthias, du hattest gerade gesagt, wir springen nicht in den Sandkasten der anderen Person. Kannst du noch mal kurz ein bisschen verdeutlichen, was du mit dem Bild meinst?
Wenn du jetzt auf mich zukommst und sehr stark emotional bist, verärgert bist, enttäuscht bist, dann greifst du mich ja an und sagst, ich bin dran schuld an deiner Situation. Und wenn ich jetzt dagegen gehe, dann gehe ich in deinen Sandkasten. Das heißt, du musst doch nicht enttäuscht sein. Reg dich doch nicht auf. Und dann bin ich in deinem Sandkasten. Das heißt, ich verliere das, was ich eigentlich möchte. Nämlich, ich möchte diesen Konflikt lösen. Und deshalb ist wichtig, dass ich bei mir bleibe. Also, dass ich eben zum Beispiel sage, schwierig oder interessant. Und dass ich mich bedanke für deine Offenheit. Dass ich sage, Viola, ich finde es unheimlich wichtig, dass du auch klar sagst, was dir wichtig ist. Könnten wir denn? So, das heißt, ich bleib bei mir. Ich springe nicht in deinen Sandkasten.
Ich würde jetzt nochmal das Thema Professionalität ansprechen. Es gibt Konflikte, die unter die Gürtellinie gehen. Du hast von Emotionen gesprochen. Die Eltern sprechen über das Wertvollste, was sie haben, ihr Kind. Und auf der anderen Seite sind Lehrer, die auch für bestimmte Werte stehen an ihrer Schule. Und wäre es nicht besser, von vornherein einen Verhandler, eine neutrale Person mit dazu zu ziehen?
Du sprichst den neutralen Verhandler an, den gibt es nicht. Es gibt einen Mediator. Also es gibt jemand, der zwischen Parteien vermittelt. Das ist ein Mediator. Ein Verhandlungsführer ist immer auf einer Seite und verhandelt für die eigenen Ziele. Dieser Angriff unter die Gürtellinie ist natürlich super, super schwierig zu handeln, weil wir haben ja alle ein unterschiedliches Wertesystem, dass eine Beleidigung für dich, Gerd, super schlimm ist, für mich weniger schlimm ist. Was man nie weiß, ist der andere, der das auslöst. Ist es jemand, der einen emotionalen Angriff startet, weil er einfach so wahnsinnig verärgert ist? Oder ist es eine Taktik, um dich in Verlegenheit zu bringen? Die große Frage ist immer, wie geht man damit um, mit so einem persönlichen Angriff? Ich selbst für mich, ich war 17 Jahre bei der Polizei, ich bin so oft beleidigt worden, dass ich für mich entschieden habe, ich lasse mich nicht beleidigen. Der Beleidigte entscheidet selbst, ob er beleidigt ist oder nicht. Und ich für mich habe einfach entschieden, man kann mich nicht beleidigen. Wenn es aber natürlich in einen Bereich reingeht, wo man sagt, das ist jetzt wirklich, also das geht einfach zu weit, dann müsste man tatsächlich die Spielregeln bestimmen, bevor man über den Inhalt spricht. Wichtig ist, man muss den Ort dazu wechseln. Ich sage mal, ihr seid in einem Lehrerzimmer und es kommt so ein persönlicher Angriff unter die Gürtellinie. Dann müsste man sagen, lassen Sie uns einmal mal kurz innehalten, lassen Sie uns kurz rausgehen, dann geht man raus, holt sich vielleicht was zu trinken und sagt dann, lass uns mal kurz die Spielregeln hier bestimmen. Wichtig ist, dass wir folgende Regeln, folgende Prinzipien einhalten. Das muss man aber außerhalb der Verhandlung machen und dann geht man wieder zurück und hält sich dann dran.
Ja, und ich bringe jetzt ein Beispiel. Verfremde es etwas, damit man sich nachvollziehen kann. Wenn sich eben eine große Elterngruppe gegen eine oder zwei Kolleginnen oder Kollegen zusammengetan haben, dann habe ich natürlich einen doppelten Konflikt als Schulleiter. Ich muss ja diesen Konflikt lösen. Der muss gelöst werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich darf nicht weggucken. Dann bin ich ein schlechter Schulleiter. Und gleichzeitig habe ich die Verpflichtung, allparteilich zu sein. Ich muss als Schulleiter, bin ich ja sowohl für die Kinder zuständig und damit auch die Eltern, die uns die Kinder anvertrauen und auch für die Kollegen. Was du gerade gesagt hast, das geht ja eigentlich gar nicht, Allparteilichkeit.
Nee, geht auch nicht. Nee. Du musst dich entscheiden, in welcher Rolle du agierst. Also wer bist du in der Verhandlung? Also welchen Hut hast du auf in der Verhandlung? Und du musst für dich klar machen, wer du bist. Und du musst auch den anderen klar machen, in welcher Rolle du bist. Sonst ist es verwirrend und sonst geht es in die falsche Richtung. Also ich muss wissen, mit wem verhandle ich gerade. Und das muss man zu Beginn der Verhandlung ganz klar positionieren. Wenn du diese Rolle nicht klar positionierst, dann kommst du ins Schwimmen und löst ein Unverständnis aus, was dann zu noch schlimmeren Konflikten führt. Also du müsstest gleich zu Beginn sagen, meine Damen und Herren, ich spreche jetzt mit Ihnen als Schulleiter. Oder liebe Kollegen und Kollegen, ich spreche jetzt mit euch als Kollege. Ja, also es muss klar sein, in welcher hierarchischen Stufe bist du und wer bist du? Also wo ist dein Sandkasten? Du musst ganz klar sein, wer du bist. Du bist mit Sicherheit nie Mediator. Da bist du in einer zu unterschiedlichen Position.
Schauen wir uns doch mal die Technik der Verhandlungen noch mal ein bisschen genauer an. Unsere Digi, die Macht der Fragen, zielt ja darauf ab, durch clevere Fragen ein interessantes Interview mit einer spannenden Story zu führen. Würdest du sagen, Matthias, dass die richtige Fragestellung auch das wichtigste Element bei Verhandlungsführung ist?
Aus meiner Sicht nein, weil die Frage aus meiner Sicht überschätzt wird, im Sinne von, wenn du eine geniale, brillante, offene Frage stellst, dann kommt der andere schon zu reden und sagt genau das, was du gerne hören möchtest. Ich bin ein Fan von Forderungen stellen, anstatt Fragen zu stellen. Mhm. Also Forderungen zu stellen, dass ich sage, ich hätte gerne eine Information zu diesem Punkt. Und die große Gefahr ist bei der Frage, dass ich ein Spielfeld aufmache, das ich nicht haben möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kinder frage, was wollt ihr zum Abendessen, dann kommt halt Pommes und dann Schokoladeneis. Und dann ja, muss ich das wieder wegverhandeln. Ja? Aber ich habe eigentlich eine gute, offene Frage gestellt. Also die Frage ist eher, wer hilft mir beim Brokkoli? Ja. Und dann habe ich natürlich stärker eingeschränkt. Dadurch bin ich mehr in diesem sogenannten Fahrersitz der Verhandlung, in dem ich klar sage, was ich möchte. Also ich möchte, dass du mir jetzt beim Kochen hilfst und ich möchte, dass du mir dann sagst, wie wir den Brokkoli heute zubereiten.
Das klingt gut.
Ja, bei Brokkoli bin ich direkt raus. Ich schneide den Brokkoli. Ich mache das, Matthias. Das ist natürlich die Familiensituation. Ich bin Geschichtslehrer. Verhandlung ist etwas, was sich durch die ganze Politikgeschichte, durch unsere Weltgeschichte zieht. Wir haben übrigens auch einige Digis, die genau darüber sprechen. Den Westfälischen Frieden, die Potsdamer Konferenz oder auch die Kuba-Krise. Da haben Verhandlungen immense Bedeutung gehabt. Was ist das Besondere an politischen Verhandlungen?
Also es gibt zwei große Unterschiede aus meiner Sicht. Das eine ist, dass die Verhandlung immer auch in der Öffentlichkeit geführt wird. Also ich glaube, Kuba-Krise und die Westfälischen Frieden und so, da waren noch weniger mit Social Media, die hatten noch mehr Gestaltungsfreiheit. Heutzutage ist ja alles sofort in den Medien und es wird viel durchgesteckt. Es gibt ja kaum mehr Geheimhaltung im politischen Betrieb. Das heißt, ich verhandle als Politiker einmal gegen meinen Gegenüber, kann der Koalitionspartner sein, es kann ein anderer Partner sein und gleichzeitig immer mit der Öffentlichkeit. Das heißt, ich muss vielleicht, damit ich Profil gewinne, eine starke Position nach außen beziehen, damit Wählerinnen und Wähler sehen, für was ich stehe, in der Verhandlung dann aber sehr flexibel sein und wieder Kooperation anbieten. Das ist schwierig, das ist das eine. Das zweite ist, wir beraten ja auch Regierungen, wir merken halt, dass die eigentlichen Verhandlungen im Hintergrund geführt werden, die sogenannten Nichtgespräche, weil die offizielle Verhandlung am Tisch mit Beobachtern, mit großen Gruppen sehr oft, das ist kaum zu handeln. Und deshalb die meisten Gespräche, die meisten Verhandlungsergebnisse werden auch so angeteased, sagt man da, also so sondiert, indem man im Hintergrund über Nichtgespräche erstmal überlegt, in welche Richtung könnte es gehen, bevor man dann am Tisch offiziell eine Position bezieht.
Die sind auch langwierig damit.
Das ist auch der große Unterschied jetzt, den wir feststellen, natürlich auch gerade bei uns in unserer Beratung, wenn wir Verhandlungen begleiten. Es gibt halt im Business gibt's halt immer sehr viel mehr Zeitdruck, weil du brauchst natürlich bis zum nächsten Quartalsergebnis brauchst du eine bestimmte Zahl. In der Politik ist ja oft so, dass es diesen Zeitdruck nicht so sehr gibt und es dadurch erlaubt ist, dass man sehr viele Sachen einfach sehr lange auch hinzieht und immer wieder vertagt. Ich bin großer Fan davon, dass es einen Zeitrahmen gibt. Bin auch großer Fan davon, dass es Zeitdruck gibt, weil es dazu tatsächlich auch mich dazu zwingt, in Anführungszeichen, auch besser zum Ergebnis zu kommen.
Da hätte ich zwei Fragen noch. Die erste Frage, welche Rolle spielt eigentlich Ideologie dann auch dabei? Also du sagst, von Nichtgesprächen schaltet man dann den Knopf aus. Nehmen wir mal Kuba-Krise, da sind zwei Weltsysteme gegeneinander geknallt, kalter Krieg, kommunistisches gegen die westlich orientierte Demokratie. Welche Rolle spielt denn Ideologie dabei? Oder tritt das dann ganz knallhart für machtpolitische Optionen zurück?
Das ist eine sehr gute Frage. Also unsere Erfahrung ist, dass ich nach außen hin eine Ideologie vertrete, also dass ich meine Partei nach außen hin positioniere mit meiner Ideologie, dass ich aber diese Ideologie an der Tür abgebe, wenn ich in den Verhandlungsraum gehe. Weil ich kann ideologisch nicht verhandeln, das geht nicht. Und Kuba-Krise ist ja auch über Nichtgespräche dann wieder gelöst worden, indem man im Hintergrund ohne Ideologie sehr pragmatisch gesprochen hat, du, was machen wir jetzt? Also deshalb nach außen hin hat natürlich auch Khrushchev oder auch John F. Kennedy, die haben schon nach außen hin eine klare Position bezogen. Also, dass wir eben die Raketen aus der Türkei zum Beispiel nicht abziehen, John F. Kennedy. Und im Hintergrund haben sie es dann doch abgezogen. Also, es gibt immer diese offizielle ideologische Position und es gibt diese verhandlungskooperative Nicht-Gesprächsatmosphäre, wo man versucht, die Kuh vom Eis zu kriegen.
Also unvorstellbar, heute Kennedy wäre heute sicherlich ein Social-Media-Star, macht der Worte, das hat er beherrscht, außerdem sah er noch gut aus, bei Khrushchev hält sich das in Grenzen, mit dem Aussehen, auch mit den Worten, obwohl der auch schon mal ausladend, glaube ich, in der UN mit einem Schuh aufs Katheter gehauen hat, also zumindest rumrandalieren und auffällig sein konnte der. Die Macht der Worte, zu der wir auch eine sehr spannende Dicke haben, geht es allgemein darum zu lernen, wie Schüler und Schüler die passende Sprache wählen. Wie kann ich mich vernünftig artikulieren und wie kann ich das als Eltern auch begleiten?
Dann nehme ich die erste Schachtel von Khrushchev. Also man weiß mittlerweile, dass Khrushchev nicht seinen Schuh ausgezogen hat, sondern einen Schuh von seinem Sohn dabei hatte und mit dem Schuh von seinem Sohn auf den Tisch gehauen hatte. Das heißt, es war keine emotionale Überreaktion, sondern tatsächlich eine sehr geplante Provokation, um dem Westen zu zeigen, schaut mal, ich inszeniere das, damit wenn ihr mir merkt, wie ich jetzt schon austicke, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass ich die Atombombe schicke. Das war eine super, super gute Inszenierung. Die Macht der Worte ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ich glaube nicht, dass man sich verstellen muss. Ich glaube nicht, dass man irgendwie sich verkünsteln muss. Es geht um Respekt. Es geht darum, respektvoll zu sein. Es gibt ein paar Grundregeln in der Kommunikation. Einmal zum Beispiel, man darf nicht vergleichen. Also schau mal, der andere Schüler kann es doch auch. Schau mal, wie deine Schwester das Zimmer aufräumt. Ja. Das Zweite ist, man darf nicht dramatisieren. Boah, da wirst du wahrscheinlich durchfliegen mit der Note. Man darf nicht bagatellisieren im Sinne von, naja, so schlimm ist das Ganze doch gar nicht. Ja? Also es gibt so ein paar Grundregeln. Wenn man die beherrscht, dann kommt man ganz gut durchs Leben.
Da reden wir ja auch über eine sehr positive und zugewandte Kommunikation im Grunde genommen, die du da ansprichst. Die verfolgen wir ja hoffentlich weitgehend zu Hause und natürlich auch in den Schulen. Denn ich denke, das ist auch oft der Schlüssel, dass dann halt diese Arten von Verhandlungen, die wir alltäglich führen, auf verschiedenen Ebenen funktionieren, richtig? Wenn wir die Macht der Worte gut nutzen, dass wir damit optimal ans Ziel kommen können.
Ja, kann natürlich auch schon wieder eine Falle sein, dass ich durch zu gute Kommunikation Konflikte vielleicht auch schon vermeide. Ich habe mal mit einem Familienpsychologen gesprochen und der hat gemeint, Matthias, du musst als Vater, musst du dir eine einzige Frage stellen, die lautet, möchtest du, dass deine Kinder glücklich sind oder für das Leben vorbereitet werden? Und da habe ich schon nochmal nachgedacht, ja. Weil wenn ich die Einstellung habe, ich möchte, dass meine Kinder so glücklich sind, dann vermeide ich natürlich sehr viele Konflikte und bin zu zugewandt. Wenn ich möchte, dass sie gut vorbereitet werden fürs Leben, dann muss ich auch mal in die Konflikte rein und das auch mal aushalten lernen. Und ich glaube, alle Eltern unter uns kennen dieses Gefühl, dass wir uns so schwer tun, einen Konflikt auch auszuhalten. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, also wenn ich als Kind mal frustriert war, dann bin ich mal einen Tag lang allein in meinem Zimmer gesessen. Es hat sich keiner darum gekümmert, sondern ich habe einfach gelernt, Frustration für mich zu lernen. Wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, dann muss ich schon zugeben, dass ich zu schnell wieder auf die Kinder zugehe und die vielleicht gar nicht so lernen, mal Frustration auch mal auszuhalten.
Also an der Stelle denke ich mal ganz wichtig der Hinweis, diese Frustrationstoleranz, von der wir ja auch oft sprechen, die trägt dann deiner Meinung nach also auch dazu bei, letztlich das zweite Ziel zu erreichen, nämlich auch, dass die Kinder / dann Erwachsenen im Leben glücklich werden, weil sie dadurch auch Kompetenzen entwickeln und handlungsfähig werden, wenn ich dich richtig verstehe.
Ganz genau. Und die Kompetenz, die entwickelst du ja nur im Konflikt. Also dieses Verhandeln, dieses Aushalten von Frustration und Verhandlungsführung ist in erster Linie Frustrationskontrolle, weil du ja nie beim ersten Mal kriegst, was du willst. Und du musst ja damit umgehen können, dass du auch mal einen Konflikt aushalten kannst, wieder neu versuchen kannst, wieder einen neuen Zugang finden kannst. Und deshalb ist es unheimlich schwierig, finde ich, oder unheimlich gefährlich, wenn man zu schnell wieder zur Lösung geht und zu schnell etwas anbietet, damit man es weg hat. Mhm. Und du kennst ja mit deinen vier Kindern, Mama, reicht es uns auch, oder? Also Mama, haben einfach keinen Bock,
natürlich,
irgendwie klar, zu verhandeln und einen Konflikt wieder anzusprechen. Dann sagen wir, okay, dann mach doch, dann spiel doch mit deiner Xbox. Dann haben wir zwar den Konflikt weg, aber vielleicht einen Fehler in der Erziehung gemacht.
Ja, das mag wohl sein. Dann fühlt man sich danach wieder schlecht, weil man vielleicht gewusst hätte, wie es eigentlich richtig gegangen wäre, aber wir ja auch alles nur Menschen sind und am Ende des Tages sagen, ich will jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr, wie du sagst, dann mach, es ist mir jetzt egal. Und ich denke, diese Art der Flexibilität, die dürfen wir uns dann auch durchgehen lassen. Das ist ja völlig legitim auch an der Stelle. Zum Thema Flexibilität auch nochmal vielleicht ein anderer Ansatz. Wie du sagst, als Verhandlungsexperte musst du ja in der Lage sein, flexibel auf Veränderungen und neue Situationen zu reagieren. Und du musst es auch schaffen, alternative Lösungen zu finden. Wenn man das jetzt auf Schule und Bildung überträgt, dann ergeben sich da für mich zwei Fragen. Nämlich erstens, welche notwendigen Veränderungen siehst du in unserem Bildungssystem? Und zweitens, die fast noch wichtigere Frage, hast du vielleicht auch alternative Lösungen anzubieten?
Ich bin ein bisschen befangen natürlich, weil ich Deutscher und Schweizer bin und ich natürlich in der Schweiz sehe, wie viele Möglichkeiten es geben könnte, die in Deutschland noch nicht funktionieren.
Zum Beispiel?
Also hier in der Schweiz sind wir sehr viel weiter mit Digitalisierung und du kannst ja alles hier digital machen. Also ich kann jeden Behördengang online machen mit zwei Mausklicks. Ich würde mir schon wünschen, dass wir in Deutschland, dass wir wieder auf den neuesten Stand kommen im Sinne der Digitalisierung, weil es einfach eine unglaubliche Möglichkeit gibt, neu zu lernen. Was ich natürlich schon sehe, ist, ich merke es halt meine Kinder, als ich noch in Deutschland gelebt habe, ist halt schon die Frage, müssen sie wirklich den westfälischen Frieden so oft wiederholen und muss man wirklich so tief in diese Themen rein? Ich glaube, man kann auch Unterricht ein bisschen moderner machen. Also man muss schon den westfälischen Frieden auch mal, muss man schon mal sagen, dass es den gegeben hat. Ich finde es viel wichtiger, zum Beispiel jetzt über die europäische Einigung zu sprechen, über wollen wir neue Länder aufnehmen in der EU. Jetzt auch gerade natürlich die ganzen Konflikte an den Universitäten mit Israel, Palästina. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Vorsicht da ist, weil man natürlich sich auch nicht verbrennen möchte an diesen heißen Themen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es wichtig ist, auch ein bisschen moderner zu werden vom Lehrinhalt.
Jetzt liegen mir zwei Fragen noch auf der Zunge und die sind so unterschiedlich, aber ich stelle sie beide. Jetzt hast du gerade den Konflikt an den Universitäten angesprochen. Erste Frage, also der Endgegner aller Verhandlungen und da erinnere ich mich als Kind, ist ja der Palästina-Konflikt. Es ist der absolute Endgegner. Seit Jahrzehnten, die Sprecherinnen und Sprecher in der Tagesschau haben gewechselt, aber es ist immer noch die gleiche Karte und die gleiche Diskussion. Ist das verhandlungsmäßig überhaupt lösbar?
Ja, ist es. Und bei aller Bescheidenheit, ich habe auch eine Idee dazu. Und die werden wir jetzt auch in zwei Wochen, gehen wir damit online mit unserer neuen Idee, wie man das Ganze neu angehen kann. Es gibt auch andere Konflikte, die gelöst worden sind. Wir denken an Nordirland, da war Bürgerkrieg. Wir denken an Südafrika, da war Bürgerkrieg mit der Freilassung dann von Nelson Mandela. Es ist sicher ein schwieriger Konflikt, keine Frage, aber jeder Konflikt ist lösbar. Dieser Konflikt hat natürlich ein paar Besonderheiten, wobei natürlich jetzt diese sogenannte Window of Opportunity, also es gibt in jedem Konflikt gibt es Phasen, wo man den Konflikt nicht lösen kann. Das ist halt so, das geht nicht. Und es gibt Phasen, wo man es lösen könnte. Und ich merke schon bei diesem gerade Israel-Palästina-Konflikt, dass sich die öffentliche Meinung jetzt auch schon anders darstellt, finde ich. Also es ist nicht mehr so schwarz und weiß wie früher, sondern es gibt mehr Farben dazwischen. Dass man sagt, naja, vielleicht gibt es doch noch eine neuere Möglichkeit, drüber nachzudenken. Und es gibt neue Player. Also Katar ist ganz stark natürlich jetzt in der Vermittlung. Ägypten hat eine Führungsrolle übernommen. Also diese klassischen Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, kommen eher in den Hintergrund. Und andere Länder, auch Saudi-Arabien gerade, kommen mehr in den Vordergrund.
Vielen Dank. Die zweite Frage, und die geht jetzt in eine völlig andere Richtung, da würde ich nochmal an die Schule anknüpfen. Wir haben in der Schule unterschiedliche Machtverhältnisse. Das heißt, wenn Kinder und Jugendliche zum Beispiel etwas in ihrer Schulgemeinschaft durchsetzen wollen, Stichwort Partizipation, Teilhabe im Schulischen. Sie haben Ideen und fühlen sich, sage ich mal, in der Hierarchie nicht so mächtig, etwas gegen die Lehrerschaft oder gegen die Schulleitung zu bewirken oder mit der Schulleitung was zu bewirken. Was würdest du denen raten? Wie sollten die vorgehen?
Also du sprichst ja von Machtverhältnissen. Du sprichst ja davon, wie man sich durchsetzen kann. Die Verhandlung ist dazu da, Machtverhältnisse zu klären. Das heißt ganz konkret, je mehr die Schülerinnen und Schüler sich verbinden, Netzwerke schließen, sich größer machen, desto mehr Macht bekommen die auch in der Verhandlung. Und je mehr Aufmerksamkeit die sich zum Beispiel über Social Media holen, auch das bringt mehr Macht. Also ich bin großer Befürworter davon, dass man sich tatsächlich aufrüstet für Verhandlungen. Natürlich alles legal und alles fair, aber ich finde es gut, wenn man sich in eine bessere Verhandlungsposition begibt, um damit nicht aus der Position der Schwäche zu verhandeln. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass Leute, die glauben, sie sind ohnmächtig, dann zu einem späteren Zeitpunkt umso aggressiver werden. deshalb lieber versuchen, schneller auf Gleichstand zu kommen, als am Ende dann einen noch viel schwierigeren Konflikt zu haben.
Matthias, super spannend und vielen Dank, dass du uns einen Blick in deinen Sandkasten heute hast werfen lassen, dass du uns mitgenommen hast in die Kunst der Verhandlungen. Und ich glaube, da war für jeden jetzt wirklich was dabei, egal ob für pädagogisches Personal, für Eltern und natürlich auch für unsere Schüler und Schülerinnen, die ja auch wissen wollen, wie wird denn meine Stimme gehört in diesem Schulsystem? Danke an der Stelle für deine vielen guten Ideen, Beiträge, und in 2 Wochen müssen wir natürlich dann online gucken, wenn du auch vielleicht den neuen Aufschlag machst, um diesen großen Konflikt in der Welt anzugehen, zu lösen. Vielen Dank, lieber Matthias Schranner.
Vielen Dank für die Einladung. Das, was ihr macht, ist unheimlich wichtig, auch dafür, für ein soziales Zusammenleben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr das auf euch nehmt und tatsächlich diesen Auftrag zur Bildung auch so umsetzt. Danke euch.
Vielen Dank.
Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank.
Nachgedacht.
Na Gerd, was sagst du jetzt nach unserem Gespräch mit Matthias Schranner? Ich weiß ja, dass du dich sehr auf diesen Gast gefreut hast, denn du hast ihn schon in 2 anderen Podcasts gehört und ich durfte ihn schon live erleben und weiß auch, was er für ein toller Redner und wirklich so ein fokussierter Typ ist. Was ist denn jetzt dein Fazit nach diesem Gespräch?
Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Ein Mann geht durch die Wand, und das war jetzt der Moment, also es ist ein alter Film mit Heinz Rühmann. Matthias Schranner ist sozusagen aus dem Podcast von Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer heute in unseren Podcast gestiegen, und das war schon toll. Klare Worte, klare Aussagen, deutliche Überzeugungen und vor allem, das sind ja wirklich Erfahrungen, die er weitergibt, wo man sofort etwas lernt, wo man sofort etwas mitnimmt.
Absolut. Er hat ja auch so viel Erfahrung. Er hat ja auch diese ganzen Dinge schon als Polizist erlebt. Ja, also man muss ja sagen, da wo er heute steht mit seinem Negotiation Institute und wirklich weltweit agiert, er hat ja uns dann auch noch verraten, dass er demnächst in New York noch eine Riesenkampagne starten wird. Aber er hat ja als ganz normaler Polizist angefangen und ist dann diesen Weg der Verhandlungsführung gegangen. Und man merkt natürlich, wie ihn diese Jahre auch geformt haben. Dieser klare Fokus und wie er so seine Ideen und Techniken auf den Punkt bringt, das finde ich schon wirklich beeindruckend.
Ja, und um mal so ein Learning mitzunehmen, für mich nochmal ganz deutlich, Partizipation, was er am Ende gesagt hat, mit den Schülern von Anfang an klare Regeln aushandeln, sie beteiligen an der Findung, das gemeinsam vereinbaren, denn wenn man das vereinbart hat und klare Regeln, ein Commitment, eine gleiche Wertebasis, dann hat man hinterher auch weniger Aggression. Die Schüler, die Aggressiven sind, sind die, wo das vorher, die immer ausgegrenzt waren, die nicht beteiligt werden, wo keine klaren Regeln abgesprochen wurden oder nur, wo sie sich nicht beteiligt gefühlt haben an dieser Verhandlung. Mhm. Und das hat er deutlich gemacht. Das ist ein ganz klarer Fingerzeig für Partizipation in der Schule.
Ja, genau. Zum einen, dass die Partizipation ganz wichtig auch von Schülerebene aus betrachtet, aber auch nochmal der Hinweis für uns als Lehrer, Lehrerinnen, pädagogisches Personal, aber auch in unserer Rolle als Eltern, die Emotionen, die so eine große Rolle spielen in Verhandlungen, wenn man sie denn erfolgreich führen will. Und es ist ja immer leicht, auf einer theoretischen Ebene Dinge gut zu wissen oder sagen zu können, aber wie verändern wir uns denn selber? Kennen wir doch alle, wenn die Emotionen ins Spiel kommen. Wir haben unsere Kinder an der Schule oder umgekehrt. Wir sind Lehrer, Lehrerinnen, die vielleicht auch von einem Elternteil ungünstig angesprochen werden, um es mal so zu formulieren. Und dann kochen die Emotionen über und wir kommen gar nicht mehr weiter. An der Stelle fand ich auch seine Tipps sehr, sehr hilfreich.
Ja, wenn die Emotionalität ins Spiel kommt, bist du raus. Die Emotionalität ist natürlich normal. Weil da geht es ja auch um Instinkte. Ich bin als Vater und als Mutter, als Elternteil ist man dann gefordert, wenn es diesen Konflikt in der Schule gibt, man möchte sein Kind verteidigen. Also da haben wir schon diese, du hörst die Macht der Worte, die Sprache. Ja. Und dann kommt man in eine Emotionalität. Ich sag mal, auf so einer theoretischen Ebene sind wir alle gut. Wir können Kommunikationsmodelle, Schulz von Thun und so, das können wir alles erläutern. Mhm. Aber im konkreten Fall, in dem Moment, sind wir dann in dieser Rolle und wir sind sehr, sehr, sehr oft in der Emotionalität, und diese Emotionalität, die verhindert dann eine gute Verhandlung. Und dann ist das Scheitern vorprogrammiert. Das hat er nochmal deutlich gemacht.
Ja, Absolut, das hat er. Und auch dieses Bild von dem in den Sandkasten von jemandem anderen steigen, weißt du, das fand ich auch sehr anschaulich, weil der Sandkasten bringt das ja schon auf der bildlichen Ebene in so einen Kinderbereich. Also eigentlich so ein bisschen, ja, eigentlich sollten wir da drüber stehen. Wir müssen nicht in den Sandkasten von einer anderen Person gehen. Wir müssen nicht auf diese Art der Kommunikation einsteigen. Und natürlich ist es ein stetiges Training, so gut zu werden wie er. Und die Verhandlung auch so kompetent führen zu können. Aber wenn man immer mal wieder diese Impulse kriegt, und das haben wir jetzt durch ihn, dann denke ich, ist das doch ein Riesengewinn für unseren Alltag.
Absolut. Er hat natürlich, wir haben auch schwierige Themen angesprochen, politische Konflikte. Das Spiel, die Macht der Worte. Heute in besonderer Weise, überleg doch mal, wie schnell verbreiten sich Worte. Ich will jetzt noch gar nicht auf Fake News eingehen, aber ich meine, markante Worte, Ideologie, Hetze etc. verbreiten sich im Netz und dann kann man nicht mehr verhandeln. Aber jetzt kommt der Theologe in mir durch. Er hat natürlich auch vom Prinzip Hoffnung gesprochen. Und der Satz des Interviews ist für mich, jeder Konflikt ist lösbar. Und das ist eben Hoffnung. Und die brauchen wir natürlich. Wir können alle großen Konflikte aufzählen, die jeder beobachten kann, weltweit, den Krieg, den Angriffskrieg gegen die Ukraine, den ich habe es Ihnen als Endgegner bezeichnet, den Palästina-Konflikt, den Konflikt Israel mit der Hamas, nicht nur Konflikt, es ist ja ein Krieg, aber es ist ja letztendlich auch ein Konflikt, der blutig ausgetragen wird. Und da hat er Hoffnung gemacht, dass es über Verhandlungen lösbar ist und dass es diese Hoffnung gibt.
Er hat nicht nur Hoffnung gemacht, er geht ja sogar noch darüber hinaus, sondern er sagt, er hat mit seinem Institut schon konkrete Maßnahmen entwickelt. Ich hatte eben schon so ein bisschen in New York angeteasert, wir haben noch ein spannendes Nachgespräch geführt, genauso hinter verschlossenen Türen, wie er das eben in unserem Interview so wunderbar geschildert hatte. Denn dann kommen ja immer so die ganz interessanten Nachrichten noch zutage. Und vielleicht dürfen wir so viel verraten, es wird darum gehen, Zitat, the younger generation, viel stärker einzubinden. Und das finde ich ganz toll bei ihm, auch als Vater von 4 Kindern mit der Erfahrung, die er hat, den Blick auf die Jugend zu legen. Und wirklich zu sagen, da ist doch unsere Zukunft. Das sind doch die Kinder, die die Vision entwickeln müssen, um die Konflikte von heute und auch die, die uns noch bevorstehen, lösen zu können. Und ich denke, wenn wir ihm da Vertrauen und weitere Kompetenzen ausbilden können, dann haben wir doch wirklich tolle Chancen, mit der Macht der Worte und auch der Verhandlungsführung diese Konflikte zumindest minimieren zu können.
Wir dürfen jetzt noch nicht verraten, was er vorbereitet, aber bei den jungen Menschen haben wir natürlich die Leidenschaft, die natürlich in gepaart mit Ideologie sehr gefährlich ist, aber wir haben auch noch den größten Lernzuwachs. Also es ist viel schwieriger, einem Politiker, einem starrsinnigen Politiker mit 70 nochmal umzuerziehen. Das wird ganz, ganz schwierig. Beispiele.
Die Old White Man, die hat er ja gebracht, ja.
Ich empfehle die ARD-Dokumentation über Gerhard Schröder an dieser Stelle. Nein, also die nochmal umzuerziehen, die von ihren Wertvorstellungen, auch von ihrer Selbstwirksamkeit vom Gegenteil zu überzeugen, dass man sich da nochmal bewegt vielleicht in seinen Überzeugungen, das wird viel schwieriger sein. Aber junge Menschen, die sind noch beeinflussbar, lernfähiger und können auch noch umkehren. Und das ist ja das Ziel, dass man dann in diesen Verhandlungen aufeinander zugeht und ein Commitment findet.
Absolut.
Prävention ist immer besser als der Konflikt.
Na klar. Und wenn ich das dann nochmal von meiner Seite als Lehrerin aus betrachte, dann muss ich wirklich jetzt nochmal von Herzen an alle Kollegen, Kolleginnen da draußen, die uns hören, wirklich ein großes Lob aussprechen. Ich weiß, wie viel Arbeit ihr auf dem Gebiet jetzt schon leistet. Die Kommunikation anzuleiten und in Gang zu halten. Und das ist so eine wertvolle Arbeit. Ich möchte einfach nochmal sagen, es wird wirklich gewertschätzt und gesehen. Nicht oft genug, aber von uns auf jeden Fall. Und wenn wir euch heute mit Matthias Schranner noch ein paar Impulse und Tipps für euren Unterricht geben konnten und natürlich auch die Digi mit der Macht der Worte, Macht der Fragen und auch zur Kuba-Krise euch empfehlen können, um da nochmal drauf zurückgreifen zu können, dann haben wir heute schon ganz viel geschafft. Na, Gerd?
Ja. Absolut. Und ich hatte ja schon im Podcast, ich habe es dann vergessen, aber das hole ich jetzt nach, wollte noch eine lustige oder zumindest eine entwaffnende Verhandlung, ein Elterngespräch beschreiben. Ich bin in ein Gespräch gegangen, wo mir alle gesagt haben vorher, oh, mit diesen Eltern ist ganz, ganz schwierig, mit dieser Mutter, die kämpft wie eine Löwin für ihren Sohn oder für ihre Tochter, egal. Und dann gehe ich in dieses Gespräch, habe deutlich gemacht, worum es uns geht und warum wir diese Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen haben. Und hatte jetzt erwartet, jetzt schießt sie los. Die wird ganz viele Begründungen und sie möchte das zurücknehmen. Und dann sagt sie, warum haben sie nicht eine schärfere Strafe genommen? Das ganze Gespräch ist zusammengefallen.
Okay.
Also die beste Taktik, die Rolle hat auf einmal gewechselt. Also wir haben jetzt hier, wir haben klare Kante gezeigt und auf einmal, oh, wir sind viel zu lasch. Wir haben gar nicht richtig agiert. Wir haben eine gute Lösung hinterher gefunden, aber die Taktik war klasse.
Ja, siehste, so kann es dann manchmal auch laufen. Und jetzt noch der finale Tipp für Elterngespräche, die sich doch etwas komplizierter gestalten. Ihr habt gelernt zwei ganz wichtige Worte, nämlich erstens interessant und zweitens schwierig. Und damit sind wir raus für diese Woche.
Und das ist eigentlich ganz einfach.
Das können wir uns merken. Schwierig und interessant, das bringt uns weiter in den Verhandlungen zu Hause und in der Schule. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Das war Hey Diggis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.